ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Dann drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Ja, hallo zusammen. Hier ist die 54. Folge des Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Wir sind wieder am Start für euch. Diesmal in etwas größerer Besetzung als sonst, dazu gleich mehr. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns, im Fußball jedenfalls, für die, die sich interessieren. Zwei Trainerentlassungen am Wochenende, von Anfang zu Ende bei Fortuna Düsseldorf. Und in der ersten Liga hat es auch gekracht, überraschende Trainerentlassung, für mich jedenfalls überraschend. Steffen Baumgart muss bei Union gehen und als erste Frau kommt Marie-Louise Ether und betreut künftig einen Fußball-Bundesligisten. Bin ich gespannt drauf. Ihr wahrscheinlich genauso.
Also ich war auch überrascht über die Entlassung und genauso gespannt bin ich jetzt auf die Arbeit von Marie-Louise Ether. Es ist eine gute Geschichte und auch nachvollziehbar, weil die Leistungen in den letzten Wochen auf dem Platz tatsächlich desolat waren. Nichtsdestotrotz überraschend aufgrund der Tabellensituation von Union, die noch relativ komfortabel ist zu den Abstiegsplätzen. Ja, ich bin am Samstag im Stadion und werde es genau beobachten.
Ja, das werden wahrscheinlich noch mehrere beobachten gespannt sein, was da wird, beziehungsweise es ist ja vielleicht der Startschuss für eine folgendes Erscheinen in Frauen von in Trainerpositionen in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Also warum auch nicht? Die Frage wird sich ja eher stellen, warum das so lange gedauert hat. Aber kommen wir mal dazu, wer hier heute alles am Tisch steht. Holger habt ihr eben schon gehört. Hallo Holger.
Hallo Fabian.
dann steht mir gegenüber der Robert. Hallo Robert.
Moin.
Und dann haben wir heute einen Gastpodcaster hier, nämlich den Albert Wagner. Und wer fleißiger Hörer unseres Podcasts ist, wird sich daran erinnern, dass Albert Wagner auch nicht zum ersten Mal hier mit dabei ist, allerdings zum ersten Mal am Mikrofon. Bei der letzten Folge hast du quasi hospitiert und uns sozusagen hier mit deiner Anwesenheit begleitet und positives Karma in die Runde gebracht. Und ja, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, gern, vielen Dank. Von der Reservebank quasi jetzt in die Startelf berufen worden. Ich bin Albert, ich bin seit Anfang des Jahres hier bei Herting dabei und darf im Sportrechtsteam hier der Kanzlei unterstützen als Referendar. Und es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt schon einige spannende Mandate mitbetreuen dürfen und eben auch diesen Podcast ein bisschen mitbegleiten dürfen, den ich natürlich vorher schon als treuer Hörer konsumiert habe. Und darf jetzt heute sogar aktiv mitwirken. Insofern danke, dass ihr mich in eure illustre Runde hier heute aufnimmt.
Mit Startelf müssen wir nochmal schauen. Ne? Erstmal hier Probe spielen und außerdem hier zum Karma. Das erste Mal, als du hier dabei warst, hat die Aufnahme nicht funktioniert.
Zum allerersten Mal. Ja, 53 Folgen.
Dafür konnte ich aber nichts.
Das stimmt. Das, von mir stimmt. Das war meine Schuld. Ja, willkommen.
Ja, wir freuen uns. Kurze Übersicht darüber, was wir eigentlich heute machen. Wir haben drei Themen auf unserer Agenda. Wir fangen aber an mit der Rubrik Kai aus der Kiste, die wir mal immer wieder rausholen, beziehungsweise der Kai, der immer mal wieder überraschend aus der Kiste springt, nicht bei jeder Folge, aber ab und zu mal. Da gibt es eine kleine, sehr aktuelle Story dazu. Dann haben wir den Fall Afrika Cup, das ja, Skandalfinale, wenn man so will, hat letztlich dazu geführt, dass dass die Mannschaft von Senegal, die das Spiel quasi auf dem Platz für sich entschieden hat, jetzt irgendwie nachträglich doch nicht mehr der Sieger ist, sondern Marokko zum Sieger gekürt wurde. Und das hat wenig überraschend ein juristisches Nachspiel. Das beleuchten wir so ein bisschen. Wir wollen dann auch auf das Thema Stadionverbote oder Stadionverbotsordnungen eingehen. Also das, was da seit Ende letzten Jahres im Rahmen der Innenministerkonferenzen Thema ist und Thema bleibt. Und nach den jüngsten Ereignissen wird da der Ton inzwischen etwas rauer, wie man mit solchen Themen Stadiongewalt umgehen soll künftig. Und dann werfen wir noch ein Schlaglicht auf den Vorfall des Spielers Noah Lang, der sich beim Champions League-Spiel Galatasaray Istanbul gegen Liverpool oder umgekehrt, das Spiel fand in Liverpool statt, schwer an der Hand verletzt hat. Und dazu ja, gibt es auch ein paar rechtliche Überlegungen.
Ja.
Ja. Insofern, ja, wir starten. Womit? Wer will anfangen? Ich glaube, der Kai.
Ja, ist oder? Auch schön, dass du dramaturgisch den Kai nicht gleich offenbart hast. Dann merkt man, dass du professionelles Standing hier erreicht hast. Na genau, Kai aus der Kiste mal wieder reaktiviert, nur ein kleiner Fall in aller Kürze geschildert, spielt im Dart, weil wir uns ja auch zur Aufgabe gemacht haben, nicht nur ein Fußball-Podcast zu sein, sondern natürlich auch mal in andere Sportbereiche hineinlucken wollen. Was war passiert? Was ist passiert? Soweit man es den Medien entnehmen, kommen wirklich jetzt nur Sekundärinformationen, die wir hier haben. Der Dart-Profi Justin Hood trat seit längerem unter dem Spitznamen Happy Feet auf. Der ist ihm wohl irgendwie, so geht die Geschichte, verliehen worden, weil er sich irgendwann mal Schuhe ausleihen musste und die waren ihm wohl zu groß und das hat ihm wohl diesen lustigen Spitznamen eingebracht. Ob der Begriff jetzt Happy Feet tatsächlich so geläufig ist für als Redewendung für zu große Schuhe, weiß ich nicht. Ich kenne es ein bisschen unter anderer Bedeutung, aber wie es auch sei. Auf jeden Fall gibt es einen gleichnamigen, relativ erfolgreichen Animationsfilm mit den lustigen Pinguinen. Ich glaube, die surfen immer irgendwo. Habe ich nicht gesehen, aber ist, glaube ich, recht erfolgreich. Und wie es so ist, wenn Markeninhaber, die für viel Geld sich ihre Marken haben schützen lassen, mitkriegen, dass am Markt, egal wo auch immer, Leute unter der Marke auftreten, dann droht Ärger und dann geht es auch häufig ins Geld, weil Streitwerte sind hoch im Markenrecht, da drohen teure Abmahnkosten und gerade wenn amerikanische Rechteinhaber beteiligt sind, dann sind die auch immer besonders abmahnfreudig und klagebereit. Und so kam es, dass Herr Mr. Hood einen Brief erhielt von mutmaßlich Warner Brothers als Markeninhaber, der ihm doch nahelegte, diesen Spitznamen nicht mehr zu führen, weil das eine Markenrechtsverletzung darstellen würde. Zumindest dann, wenn er diesen nutzen würde für seine Walk-Ons und Merchandise-Artikel. Walk-On ist beim Dart quasi diese Einlauf-Zeremonie, sage ich mal, unter häufig individuell gewählter Musik, wo dann halt die Spieler sich präsentieren. Und dabei trug er auch häufig, habe ich mir gerade nochmal angeschaut, so einen lustigen Schlapphut mit einem Pinguin obendrauf. Also die Anlehnung an den doch recht bekannten Film war dann doch relativ evident und die Erklärung, dass das vielleicht nur mit lustigen Schuhen zu tun habe, dann auch ein bisschen problematisch, sodass man wohl zu dem Ergebnis kommen kann, dass die Marke, die auch für unter anderem Waren und Dienstleistungen wie Unterhaltung, Gesundheit, Holger, geschützt war, die halt in diesen Bereich hineinragen, der jetzt quasi den Gegenstand des Darts bildet, war eben auch die geschäftliche Handlung und eine marktmäßige Benutzung im Verkehr nicht ganz von der Hand zu weisen. Gerade weil er auch, was ich jetzt nicht auf Anhieb recherchieren konnte, aber mutmaßlich tatsächlich auch Merchandise dazu vertrieben hat mit unter Verwendung dieser geschützten eingetragenen Marke von Warner Brother.
Die haben auch vor allem diese Trikots immer, oder? Wo hinten drauf
genau, der Happy Name Feet steht. Hinten drauf. Ja. Und aber wie gesagt, die Verknüpfung mit dem Pinguin als Logo, da ja, ist schwer vermittelbar, wie gesagt, dass das irgendwie eine andere Herkunft hat als eine Anlehnung an diesen bekannten Film und damit die bekannte Marke.
Er war ja offensichtlich beabsichtigt, oder? Er ist ja auch ein großer Fan dieses Films. Fand die Idee super.
Offensichtlich, das heißt, den Namen hätten ihm irgendwie die Fans verliehen. Er hat den dann irgendwie genutzt und dann wahrscheinlich weiterentwickelt, weil er gesehen hat, ist ja ach lustig, hier lustiger Happy-Pinguin-Film und dann daraus irgendwie dann das weiterentwickelt, das Thema und zu seiner eigenen Brand gemacht. Und ja, wie gesagt, Verstoß 14 Markengesetz, wahrscheinlich ist vielleicht auch eine bekannte Marke, habe ich jetzt, könnte man auch überlegen, der Film hat eine gewisse Reichweite und Erfolg schon eingespielt. Ja, ist letztlich ganz, ganz amüsant und er hat auch, glaube ich, schnell gemerkt, nach entsprechender rechtlicher Beratung wahrscheinlich, dass das hier keinen Sinn macht, sich groß gegen die Ansprüche zu verteidigen und hat den Namen jetzt fallen gelassen und muss sich jetzt einen neuen Spitznamen suchen. Ich meine, bei Justin Hood
Und mit Robin Hood direkt die nächste Markenverletzung.
Legen einige auf der Hand, aber die auch nicht minder risikobehaftet. Aber ja, das zum Kai aus der Kiste, Klappe zu, Kai.
Aber was ein Learning daraus?
Learning ist schon, dass man zumindest einmal eine kursorische Google-Recherche machen sollte, bevor man sich Namen einverleibt und dann auch geschäftlich und kommerziell verwertet, ob da nicht vielleicht Markenkollisionen vorliegen und um dann noch weiter zu schauen, für welche Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, spätestens dann sollte man wahrscheinlich den Gang zum Anwalt wählen, weil das, wie gesagt, schon risikobehaftet ist und auch schon erhebliche Lizenzschadensersatzbeträge da im Raum stehen, wenn man da über einen längeren Zeitraum auf der Markenwelle gesurft ist, im wahrsten Sinne, dann ja. Das zu vermeiden muss man, wenn man sich dazu entscheidet, das kommerziell zu nutzen, das einmal rechtlich prüfen lassen, um auf der sicheren Seite zu sein, weil das kann teuer werden.
Und als Testimonial kam man nicht in Frage für die Fortsetzung von Happy Feet.
Ja. Ja. Du guckst mich dabei an.
Du bist der Markenrechtler.
Woher weiß ich, dass der, wofür der Testimonial sein kann? Mir nicht bekannt. Ja, aber ich meine, natürlich kann man, wir kennen ja alle den Fall jetzt nicht genau, aber vielleicht löst sich das auch einigermaßen friedlich, in Anführungsstrichen, wenn der relativ schnell einlenkt und die Kosten der Anwälte übernimmt. Also jedenfalls ist es dann häufig so, dass ein Markeninhaber damit dann auch schon zufrieden ist, weil er das Thema dann zumachen kann.
Ja.
Und Sportler wie der genießen ja wahrscheinlich auch eine gewisse Sympathie. Das heißt, du kannst es dir dann manchmal auf der Rufebene dann als abmahnender Markeninhaber auch so ein bisschen verscherzen.
Liest sich ein bisschen so, wenn man die Medien, das, als wenn die vielleicht sogar nicht mal die Anwaltskosten, sondern wirklich nur gesagt, wenn du das jetzt hier schnell unterlässt, dann lassen wir dich da vom Haken und die Sache ist erledigt. Mhm. Kann schon sein, ja.
Ja, gut. Dann begeben wir uns nach Marokko und rekapitulieren, was dort vor wenigen Wochen passierte. Albert.
Ja, gerne. An der Stelle übernehme ich das gern. Vielleicht kurz vorab nochmal der Recap, was überhaupt sportlich passiert war. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Am 18. Januar war das Finale des diesjährigen Afrika-Cups in Marokko tatsächlich, war ja Gastgeberland. Und es gab zunächst einen regulären Treffer des Senegals in der 92. Minute, der dann aber wegen Foulspiels noch aberkannt wurde. Und wenige Minuten später hat dann eben Marokko nach VAR-Check einen Elfmeter zugesprochen bekommen, der dann wiederum Auslöser war für große Teile der senegalesischen Mannschaft, auf Anweisung ihres Trainers den Platz zu verlassen. Einige wenige sind da zurückgeblieben, unter anderem Sadio Mané als Kapitän. Aber der Großteil der Mannschaft war dann eben für rund 20 Minuten nicht mehr auf dem Platz und kam dann aber im Anschluss wieder. Mané ist da auch in die Kabine zurück, hat die teilweise zurückgeholt und das Spiel ist an sich dann regulär weitergegangen. Brahim Diaz, der marokkanische Spieler, hat den Elfmeter dann ziemlich kläglich per Panenka vergeben. Da erinnert man sich vielleicht noch an die Bilder, wo bis heute auch nicht ganz klar ist, ob das Absicht war oder nicht, wird noch diskutiert. Und anschließend hat der Senegal dann eben in der Verlängerung das spielentscheidende 1-0 gewonnen. geschossen und damit das Spiel dann auch erstmal sportlich gewonnen. Und dann im Anschluss legte eben der marokkanische Fußballverband Beschwerde beim Disziplinarausschuss des afrikanischen Fußballverbandes, des CAF, ein. Unter anderem mit der Begründung, dass dieses Verhalten des Senegals, also das Verlassen des Spielfeldes, ein Verstoß gegen Artikel 82 und Artikel 84 der Turnierordnung des Afrika-Cups darstellen würden. Zu den Regelungen gehen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher ein.
Vielleicht nochmal ganz kurz, also es waren ja teilweise groteske Szenen, die sich da abgespielt haben mit den Balljungen oder mit den Auswechselspielern, die da teilweise dieses Handtuch immer wieder versteckt haben von
dem
Torhüter. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil das ja auch zu dem ganzen Sachverhalt gehört.
Das ganze Spiel war turbulent, das stimmt. Also da gab es diese Szenen, dass dem Torwart des Senegals war es, glaube ich, die ganze Zeit sein Handtuch immer wieder geklaut wurde, auch von oder versucht wurde zu klauen.
Der damit seine Handschuhe abtrocknen wollte.
Genau. Gleichzeitig wurde dann eben, als dieser VAR-Check war, gab es da auch Tumulte im VAR-Bereich, die im Übrigen auch Gegenstand dann der Entscheidung des Disziplinarausschusses waren. Und entsprechend hat dann eben dieser Disziplinarausschuss am 28. Januar auch erstmal entschieden und hat diese ganzen Tumulte, die du jetzt eben beschrieben hast, Holger, die ja auf beiden Seiten auch stattgefunden haben, auch geahndet, hat aber gleichzeitig gesagt, dass dieses unsportliche Verhalten des senegalesischen Verbandes keinen Verstoß gegen Artikel 82 und 84 begründen würde, sondern hat eben Geldstrafen und teilweise Spielsperren verhängt gegen sowohl senegalesische als auch marokkanische Spieler und Funktionäre. Und daraufhin hat sich Marokko aber immer noch nicht zufrieden gegeben und hat eben nochmal ein Rechtsmittel eingelegt, das dann das Berufungsgericht des CAF am 17. März 2026 auch beschieden hat und hat da eben diese Entscheidung des Disziplinarausschusses aufgehoben und dann auch final den Ausgang des Spiels am grünen Tisch umgewertet, was ja gerade dir, Holger, in der Regel sehr aufstößt, wenn sportliche Entscheidungen am grünen Tisch fallen. Und Marokko wurde eben mit 3:0 zum Sieger des Spiels und damit auch zum Afrika-Cup ernannt und Senegal wurde der Titel aberkannt. Und der Senegal hat jetzt gegen diese Entscheidung des Berufungsgerichts am 25. März Berufung beim CAS eingelegt mit dem erklärten Ziel, diese Entscheidung wieder aufzuheben und selbst wieder zum Sieger des Afrika-Cups erklärt zu werden. Soweit erstmal zum chronologischen Verlauf.
Wisst ihr zufällig, ob es schon mal gab bei einer kontinentalen Meisterschaft, nee, nicht einer kontinentalen Meisterschaft, sondern beim internationalen Wettbewerb, dass irgendwie so ein sportgerichtliches Verfahren nachträglich lief und dann nachträglich ein anderer Sieger gekürt wurde?
Nein.
Also ist mir jetzt von weder WM noch EM bekannt.
Absolutes Novum, glaube ich, ja.
Weil der Afrika-Cup ja auch sehr hohes Prestige hat. Gerade in Afrika ist ja quasi das Äquivalent zur EM hier. Und deswegen ist da jetzt, glaube ich, auch so viel Musik drin, dass sich da alle möglichen Verbände positionieren. Und das wird jetzt mit Spannung erwartet, wie der CAS entscheiden wird. Darauf wollen wir jetzt gleich auch mal ein bisschen vorab schauen schon mal.
Also das Einzige, sorry, was mir dazu gerade einfällt, aber hat eigentlich nicht wirklich was damit zu tun, ist vor der Europameisterschaft 1992, für die Jugoslawien qualifiziert war, ist Jugoslawien, glaube ich, wegen des Kriegs dann nachträglich ausgesperrt worden von dem Turnier. Und wer rückte nach?
Dänemark.
Dänemark und gewann.
Ja.
Aber es ist, das fiel mir nur gerade ein.
Ja, diese Entscheidung des Berufungsgerichts wollen wir uns nochmal kurz ein bisschen genauer angucken. Also die tatsächliche Urteilsbegründung wurde überhaupt nicht veröffentlicht. Das ist auch ein Punkt, den der Senegal ganz groß anprangert. Es gab eigentlich nur ein Media-Statement vom afrikanischen Fußballverband, indem er dann eben verkündet hat, dass diese Entscheidung des Disziplinarausschusses aufgehoben wird und indem, das ist der ganz entscheidende Punkt, dann eben dieses Verhalten des Senegals, das Spielfeld für rund 20 Minuten zu verlassen, als Spielaufgabe gewertet wurde. Konkret berufen wird sich da auf diese Vorschriften Artikel 82 und 84, die ich eben schon genannt habe, Artikel 82 sagt im englischen Wortlaut, das lese ich einmal kurz vor: If for any reason whatsoever a team withdraws from the competition or does not report for a match or refuses to play or leaves the ground before the regular end of the match without the authorization of the referee, it shall be considered loser and shall be eliminated for good from the current competition. Also übersetzt, wenn ein Team sich weigert weiterzuspielen oder das Spielfeld vor dem regulären Ende ohne Genehmigung des Schiedsrichters verlässt, soll das eben als Spielaufgabe gewertet werden. Und Artikel 84 ist dann im Prinzip nur die konsequente Fortführung dieser Regelung, dass dann ein entsprechendes Spiel 3-0 gewertet wird und eine Spielwertung am grünen Tisch erfolgt. Und genau das hat das Berufungsgericht hier eben betont, dass das Verhalten des Senegals also ein Forfait, eine Spielaufgabe sei, und hat insofern dann eigentlich auch konsequent diese Regelung angewandt. Das muss man sagen. Der interessante Punkt ist jetzt eben, ob der CAS diese Wertung als Spielaufgabe auch tatsächlich so bestehen lassen wird.
Und es steht fest, dass der Schiedsrichter da sozusagen, dass es ohne Einbindung des Schiedsrichters erfolgte, dieses Verlassen des Spielfelds.
Das ist so ein bisschen der Punkt, der auch moniert wird. Ich glaube, in dem Moment hat sich das einfach alles so ergeben. Was jedenfalls feststeht, ist, dass der Schiedsrichter das Spiel nie abgepfiffen hat. Und darauf stützt sich auch der Senegal ganz maßgeblich. Die Spieler waren eben da weg. Es war alles ein bisschen wild. Es gab Diskussionen und irgendwann kamen dann aber die Mannschaft zurück. Und weder Marokko, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, noch der Schiedsrichter haben in irgendeiner Weise dagegen protestiert, dass das Spiel jetzt fortgesetzt wird. Mhm. Beziehungsweise der Schiedsrichter würde nicht protestieren, sondern entscheiden im
Zweifel. Also man könnte argumentieren, es war kein endgültiges Verlassen des Spielfelds.
Genau so ist es.
Wie lange waren die? Aber dann trotzdem nochmal die Frage, wie hat denn der Senegal das begründet, dass sie das Spielfeld verlassen haben?
Naja, es war natürlich eine Reaktion auf diesen VAR-Check und auf dieses...
Den Foul, Elfmeter. Was sie, ja, aber ich kann ja nicht jedes Mal, wenn mir eine Entscheidung nicht gefällt, kann ich ja nicht sagen, ich
gehe doch nicht so rational an dieser
Ich höre jetzt auf, ich spiele nicht mehr.
Also es war wirklich, hast du das Spiel gesehen?
Ich habe natürlich nicht
den Ausschnitt gesehen. Aber die Gründe sind ja eigentlich auch egal, warum sie gehen. Die Frage ist, wie lange waren sie weg?
Und 20 Minuten.
Und was hat der Schiedsrichter in den Spielbericht vermerkt? Ja. Oder gab es überhaupt irgendeinen Vermerk?
Also dazu weiß man eben gar nichts. Offiziell, der Schiedsrichter ist übrigens seitdem auch abgetaucht. Oh Gott. Also der wird...
gar nicht so lustig.
Wird der quasi nicht mehr aufgefunden. Es war ein kongolesischer Schiedsrichter. Der jetzt vielleicht treibt ihn der CAS nochmal auf als wichtigen Zeugen im Verfahren. Aber ja, das Entscheidende jedenfalls ist, dass das aus meiner Sicht auch, dass das Spiel an sich nicht offiziell beendet wurde. Und in vergleichbaren Entscheidungen vorher, eine will ich da gleich nochmal herausstellen, wird dann hier eigentlich kein endgültiger Abbruch dieses Spiels vorgelegen haben. Zumindest nicht offiziell beendet. Und Marokko, dass die nicht protestiert haben, ist natürlich auch logisch. Die haben gedacht, sie machen einfach den Elfmeter rein. Und dann haben sie das Ding sportlich in ihrem Heimatland gewonnen. Das wäre natürlich auch ein bisschen angenehmer, als das Ding am grünen Tisch zu gewinnen.
Dann dachte sich Brahim Diaz, ich will aber noch die Verlängerung spielen.
Das ist doch 1-1 der Union-Fall, oder?
Ja, genau.
Feuerzeug.
Ja,
krass. Auch interessant in dem Zusammenhang ist übrigens, ob dieses Berufungsgericht überhaupt entscheiden durfte, weil es eine Regelung in Artikel 44 dieser Turnierordnung des Afrika-Cups noch gibt, wonach Entscheidungen des Disziplinarausschusses während der Endrunde grundsätzlich unanfechtbar sind und endgültig. Und davon gibt es nur wenige Ausnahmen, die hier wahrscheinlich nicht einschlägig sind. Und trotzdem hat das Berufungsgericht aber einfach entschieden und diese Entscheidung des Disziplinarausschusses aufgehoben, zumindest zum Teil, hat auch die Sanktionen ein bisschen verändert. Also auch das wird der CAS zu bewerten haben. Und es ist auch interessant, quasi das Zusammenspiel dieser Regelung jetzt in Afrika, dieser Turnierordnung mit den höherrangigen Regelungen quasi des Internationalen Fußballverbandes, wo die IFAB zum Beispiel sagt, dass eigentlich auch die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Spielfeld als endgültig gelten sollen und dass der stets die Hoheit hat. Das ist diese sogenannte Field-of-Play-Doktrin, die der CAS auch schon in anderen Entscheidungen betont hat. Die Entscheidungen, die ein Schiedsrichter in seinem Ermessen auf dem Spielfeld trifft, sollen eigentlich Bestand haben, um eben auch das sportliche zu Ende bringen von Spielen zu schützen. Und nur in groben Ausnahmefällen oder irgendwie willkürlichen Handlungen des Schiedsrichters oder so soll das eigentlich im Nachhinein durch Gerichte nochmal oder durch Verbände wieder aufgehoben oder revidiert werden können.
Ja, das ist schon wieder, das lässt sich alles gut hören, dass man auch sagt, der Schiedsrichter muss hier, wenn er das quasi aus eigener Entscheidung hat, fortgesetztes Spiel, dass das quasi dann irgendwie auch Bestand haben muss. Auf der anderen Seite sind auch wieder so Faktoren, Platzsturm war ja auch ein Thema da, aus Sicherheitsbedenken, vielleicht hat man da auch solche Erwägungen, irgendwie, dass man sagt, also lasst uns das jetzt hier lieber heil über die Bühne bringen, egal was, mit welchen Entscheidungen, und dann muss man sich das Nachhinein anschauen. Aber ich hätte auch viel, viel Sympathie für die Aussage, dass wenn der Schiedsrichter entscheidet, die Unterbrechung war nicht so massiv und die Mannschaften sind bereit weiterzuspielen und der Spielfluss ist jetzt nicht so massiv gestört, dass man den Wettbewerb verzerrt, dann ist das quasi die reguläre Fortsetzung und dann muss das Bestand haben. Aber ja, spannend.
Der CAS hat 2019 in einer Entscheidung, die tatsächlich auch im afrikanischen Fußballverband spielte, eben das genau schon mal betont auch. Das war das Endspiel der afrikanischen Champions League damals zwischen einem marokkanischen und einem tunesischen Club. Und da hatte sich der marokkanische Club Wydad Athletic Club, kannte ich vorher auch noch nicht, hatte sich eben wegen vermeintlicher Fehlentscheidung des Schiedsrichters und weil der VAR technisch nicht funktionierte in dem Spiel, beharrlich geweigert, weiterzuspielen. Und die haben da über 80 oder 90 Minuten diskutiert auf dem Feld. Und dann hat der Schiedsrichter aber entschieden, okay, diese beharrliche Weigerung werte ich jetzt als Spielabbruch. Und da hat der CAS im Nachhinein dann auch, trotz der ganzen externen Umstände, die dann natürlich Wydad betont hat, von wegen, das war alles so katastrophal, wir konnten hier gar nicht weiterspielen, hat er auch betont, der Schiedsrichter hat entschieden und das ist endgültig. Und genauso könnte man das jetzt eben in die andere Richtung argumentieren. Mhm. Demgegenüber steht aber natürlich, Fabian, darauf wolltest du wahrscheinlich vorhin hinaus, dass das war wahrscheinlich auch die Intention des Berufungsgerichts hier, dass man natürlich auch ein bisschen diese Spielabbrüche in Zukunft präventiv vermeiden will, ne? Und irgendwie hart sanktionieren will, um da nicht die Spielintegrität zu gefährden. Wenn Teams sich jetzt immer bei Fehlentscheidungen entscheiden, ich gehe mal kurz 15 Minuten in die Kabine.
Das ist, ehrlich gesagt, das habe ich in der Studentenliga, habe ich sowas erlebt. Aber normalerweise ja. Unter Profis.
Ja, aber da ist ja nun mal eigentlich der Schiedsrichter die vollziehende Gewalt, die das sofort mit nach einem gewissen Abwarten dann irgendwie sanktionieren kann und sagt, gut, das Spiel abgebrochen, genau, Ende. Mannschaft verlassen.
Ja, die Sache ist nur, willst du in einem Finale eines nicht ganz unbedeutenden Wettbewerbs derjenige sein, der die finale Entscheidung trifft, wer gewinnt oder verliert?
Ja gut, wenn die es hier so einfach machen und nicht mehr rauskommen aus der Kabine.
Wahrscheinlich war auch genau das Problem, dass wahrscheinlich noch 2-3 Spieler auf dem Platz waren und es war alles
Sadio Mané war ja offensichtlich noch auf dem Platz und hat dann seine eigenen Leute zurückgeholt, weil er wahrscheinlich irgendwie schon begriffen hat, dass das jetzt nicht ganz so schlau war von seinen Mitspielern.
Und er wusste ja auch, was vorher war. Also es war innerhalb kürzester Reihenfolge, wurde ein Tor vom Senegal zurückgepfiffen, dann gab es einen Elfmeter durch VAR. Das Spiel war eh schon emotional.
Ja.
Es ist eine harte Entscheidung in dem Moment. Also ja, es wird entscheidend darauf ankommen, ob der CAS das als Spielaufgabe wertet oder nicht, dieses temporäre Verlassen. Wenn er es macht, wird er die Entscheidung nach meinem Dafürhalten auch aufrechterhalten, weil dann wurden die Regeln konsequent angewandt. Ansonsten dürfte er das Ergebnis gegebenenfalls nochmal revidieren und dann wird doch wieder der Senegal Afrika-Cup-Sieger 2026.
Bei der WM wird sowas nicht passieren.
Who knows?
Da wird hart durchgegriffen.
Ich meine, was wäre aus eurer Sicht denn vielleicht auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit denn auch sowas wie ein Wiederholungsspiel nochmal eine Option, anstatt quasi einfach die Wertung am grünen Tisch vorzunehmen? Oder?
Finde ich jetzt, also ganz spontan nur, habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht, aber Wiederholungsspiel finde ich ja immer eher so die richtige Lösung, wenn das Spiel jetzt nicht zu Ende gespielt werden konnte, aus Gründen, für die beide Mannschaften nichts können. So. Ja. Aber ehrlich gesagt, hier ist ja eine Mannschaft nun, hat eine bewusste Entscheidung getroffen, oder jedenfalls große Teile der Mannschaft, die sind raus, dann müssen sie meines Erachtens auch mit den Konsequenzen leben. Und dann kann man sich aber jetzt darüber unterhalten, ob nach dem Regelwerk diese Konsequenz jetzt eintreten muss oder nicht. Aber dann jetzt nochmal sagen, na, fangt nochmal an und spielt das nochmal neu aus.
Kombiniert
finde ich jetzt aus Sicht der Marokkaner tatsächlich ein bisschen schwierig.
Ja. kombiniert mit vielleicht Geldstrafen oder sowas könnte man natürlich als Sanktion aufrechterhalten für dieses Verhalten, das gegen den Senegal zum Beispiel, aber
ja, zumal ja in dem Fall das sportliche Ergebnis auf dem Platz gefunden wurde. Man könnte jetzt natürlich sagen, ohne die 20-minütige Unterbrechung wäre es anders gelaufen, das Spiel. Aber im Prinzip, so eine kleine Unterbrechung der Kausalität führt nicht dazu, dass man jetzt Wiederholungsspiele ansetzen muss. Und ich finde halt auch nicht, dass man da auf der Grundlage dieses Ergebnis am grünen Tisch herbeiführen sollte. Mhm.
Aber du meinst quasi, einen sportlichen Sieger haben wir eigentlich einmal gefunden.
Genau.
Es ist eigentlich nur noch die Entscheidung, lassen wir den stehen oder wollen wir es aufgrund einer Regelung im Regelwerk quasi extern entscheiden.
Ganz genau, aber diese Entscheidung nach dem Regelwerk muss dann so klar sein oder beziehungsweise der Verstoß der Mannschaft muss so klar sein, dass es das rechtfertigt und das sehe ich eigentlich in dem Fall nicht.
Ja.
Und die Norm, vielleicht wenn man die teleologisch auslegt, müsste man sagen, dass man dann auch nicht nur unberechtigtes Verlassen des Spielfelds, sondern auch nicht mehr zurückkommen in einer gewissen Zeit, meint damit auch.
Ja. Das meinte ich ja vorhin mit, kennt man die Gründe, warum der Senegal da runter ist? Das finde ich jetzt schon nicht ganz unbedeutend, weil es kann ja auch sein, dass so eine Riesenaufregung da inzwischen auf dem Rasen war. Das Spiel war ja offensichtlich auch schon deswegen hoch emotional, weil diese anderen Zwischenfälle da passiert sind mit dem Handtuch und so weiter. Dass man das vielleicht auch so auslegen könnte, die mussten sich mal so ein bisschen abkühlen. Und vielleicht war es ganz gut, dass die mal runtergegangen sind oder so. Finde ich insofern, hat eine gewisse Relevanz. Aber vielleicht
gut, aber selbst das müsste man ja dann vielleicht mal mit dem Schiedsrichter vorher nochmal absprechen und nicht quasi eigenmächtig entscheiden. Ja. Wir nehmen uns jetzt mal hier eine 20-minütige Auszeit.
Ja,
gut. Aber man kann es in die Ermessensentscheidung, finde ich,
gehst auch. Gehst du da zum Schiedsrichter und sagst, können wir mal kurz 20 Minuten runtergehen? Ja, macht mal. Ich weiß nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Situation, die sich verselbstständigt hat. Im Ergebnis sehe ich das eigentlich so wie Holger, weil offensichtlich haben doch beide Mannschaften jetzt irgendwie kein Problem damit gehabt, das Spiel weiterzumachen. Und dann ist ein Sieger ermittelt worden und das war dann eben der Senegal und alles gut. Und vorher gab es mehrere Situationen, die irgendwie einfach emotional aufgeladen waren und dieses ganze Spiel irgendwie so zu so einem Emotionsspiel hochgepusht haben. Und da jetzt im Nachgang nochmal einen Hebel zu drehen und zu sagen, ja, da haben wir ja so eine Klausel, die müssen wir jetzt mal schon ziehen und jetzt drehen wir das ganze Spiel um, finde ich jedenfalls mit dem Gedanken nicht übereinstimmt, dass man ja häufig auch Schiedsrichtern vorwirft, dass sie Spiele entscheiden. Durch Elfmeterentscheidungen, indem sie Tore nicht geben und es sind dann aber Millimeterentscheidungen oder so. Und jetzt macht man hier möglicherweise so ohne Not am grünen Tisch dieses Fass auf. Allerdings muss man sagen, es hat ja nun auch eine Mannschaft Einspruch eingelegt. Also das ist.
Wann gibt es die Entscheidung? Steht da schon mal was?
Steht noch nicht fest, auch weil die üblichen Fristen beim CAS hier wahrscheinlich nicht gewahrt werden können, weil eben dieses Berufungsgericht da noch gar keine Urteilsbegründung geliefert hat und dementsprechend kann der Senegal seine Berufung auch beim CAS noch gar nicht hinreichend begründen. Deswegen ist davon auszugehen, dass die dann nochmal eine Fristverlängerung kriegen. CAS hat betont, er will es dann schnellstmöglich und interessensgerecht beenden. Ja. Übrigens auch noch interessant zu diesem Berufungsgericht, die waren wohl nur anstatt der üblichen 9 Mitgliedern mit 5 besetzt, konnten auf Anfrage aber nicht erläutern, warum das so gewesen sei. Da saß auch zum Beispiel der Präsident des tunesischen Verbands mit drin, der eigentlich gar nicht unabhängig ist als Verbandspräsident. Also das ist alles so ein bisschen undurchsichtig und ich glaube, hat deswegen auch so eine politische Brisanz, weil wenn jetzt so eine Entscheidung pro Marokko gefällt wird, die eh schon als sehr einflussreich im afrikanischen Fußballverband gelten, ist der Aufschrei innerhalb Afrikas sehr, sehr groß. Mhm.
Naja, sind wir gespannt, was rauskommt, dann nehmen wir es natürlich wieder auf.
Genau.
Dann machen wir mit Stadiongewalt weiter, würde ich vorschlagen. Und zwar der Frage, ob es eine neue Stadionverbotsordnung braucht. Das Thema ist jetzt jüngst auch wieder deswegen hochgekocht, weil es am vorvergangenen Wochenende Vorfälle in Dresden unter anderem gab. Dort gab es Bewegungen auf dem Platz. Fans, vor allem von Dynamo Dresden, sind auf dem Platz rauf während des Spiels, möglicherweise provoziert durch Hertana, die aus dem Block Feuerwerkskörper geworfen haben. Dann gab es irgendwie noch eine Geschichte um eine entwendete Fahne oder um eine in Brand gesetzte Fahne. In Einzelheiten will ich gar nicht reingehen. Fakt ist aber, dass...
Also damit fing es doch an, oder?
Dass dieses Spiel... dieses Spiel nicht mal abgebrochen wurde, aber jedenfalls schwerwiegend unterbrochen durch Fans, die da aufs Spielfeld gerannt sind und ein erhöhtes Gewaltszenario irgendwie im Raum stand. Und das hat dann natürlich wieder in der Presse Wellen geschlagen und hat auch viele Innenminister der Bundesländer wieder dazu berufen, sich da mit markigen Sprüchen zu äußern. Unter anderem hat Hamburgs Sportsenator Andi Grote gesagt, es besteht jetzt die Gefahr eines Kipppunkts in der Debatte der Stadionverbote. Und auch andere Innenminister haben sich dazu geäußert. Sachsens Innenminister sprach von einem Skandalspiel, sieht ein tieferes Problem aufkommen. Und ja, deswegen wollten wir uns dieses Thema nochmal annehmen. Es hat im Prinzip so eine Dauerbewegung da irgendwie drin. Genau genommen geht es darum, wie künftig der Stadionsicherheit oder der Stadiongewalt Herr werden kann und wie Stadionsicherheit künftig gewährleistet werden kann. Da erinnern wir uns, dass es Ende des vergangenen Jahres eine Innenministerkonferenz gab, auf der die Innenminister Vorschläge gemacht haben, wie man künftig die Stadionverbote regeln könnte, beziehungsweise die Stadionsicherheit regeln könnte. Da gab es verschiedene Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, unter anderem eine verschärfte Einlasskontrolle mit biometrischer Erkennung. Und da gab es und Kollektivstrafen, die da in den Raum gestellt werden können. Da gab es enorme Kritik von Fanseite, teilweise unterstützt auch durch die Vereine, auch so ein bisschen getragen durch DFB und DFL, woraufhin sich dann die Innenminister wieder zurückgezogen haben mit dem Vorschlag, DFL und DFB aber gebeten haben, da in absehbarer Zeit mal Vorschläge zu machen, wie man künftig so eine Stadionverbotsordnung ausgestalten könnte. Und zum Thema Stadionverbot vielleicht mal generell eine juristische Einordnung. Was ist es? Letztlich machen die Vereine von ihrem Hausrecht Gebrauch für den Fall, dass Stadionbesucher über die Stränge schlagen und sich gegen die Stadionsicherheit verhalten. Wann wird ein Stadionverbot verhängt? Momentan ist es so, dass eben bereits bei Verdachtsmomenten, also bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens beispielsweise, ohne dass dieses abgeschlossen ist, schon Stadionverbote verhängt werden können. Mich wundert so ein bisschen, dass du jetzt hier irgendwie dein Yoga machst. Geht's dir gut? Okay. Die Stadionverbote können verhängt werden, eben schon bei der Einleitung von Ermittlungsverfahren oder bei Verdachtsmomenten. Und sie können nicht nur lokal verhängt werden, sondern auch bundesweit. Das heißt dann, dass ein Verein stellvertretend für alle anderen Bundesligisten ein bundesweites Stadionverbot ausspricht, können sich also gegenseitig bevollmächtigen, das zu tun. Gerichte wie unter anderem das Bundesverfassungsgericht, haben das auch als zulässig abgesegnet. Und kommt wieder Bewegung in die Geschichte rein. Die Innenminister setzen DFB und DFL quasi unter Druck und sagen, also wenn ihr das Problem jetzt nicht gelöst kriegt und zeitnah mit Vorschlägen kommt, dann werden wir selber mit Maßnahmen kommen. Der Staat kann natürlich keine Stadionverbote selbst verhängen, sondern da das eben auf dem Hausrecht der Vereine beruht, ist das nur privatrechtlich möglich. Aber was sie natürlich machen können und was sie in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, wie man an dem Bremer Polizeikostenfall sieht, ist dann die Polizei Aufgebote zu erhöhen und dann entsprechend Kostenrechnungen zu stellen an die Vereine.
Die wären ja in Millionenhöhe wahrscheinlich mitunter. Zumindest bei Risikospielen wäre das ja eine richtig kostspielige
empfindlich,
Sache.
Empfindlich, wie man ja in dem Prozess um die Bremer Kostenregelung gesehen hat, was da so an Kosten auf dem Spiel steht. Genau. Ja, der Verband, also DFB, DFL, haben sich auch meines Erachtens insoweit geäußert, dass sie da auch zeitnah dann mit Vorschlägen kommen wollen. Es gibt also auch schon Tendenzen, da was zu machen. Da geht es unter anderem dann darum, wie man effektiv diese Stadionverbote verhängt. Soll es da nochmal eine Anhörung geben durch eine Kommission? Soll es die Möglichkeit geben, Einzelfallentscheidungen zu treffen oder da eher ein standardisiertes Verfahren, sodass dann beim geringsten Anfangsverdacht sogar Stadionverbote ausgesprochen werden müssen. Also im Prinzip den Vereinen dann oder Verbänden gar keinen Ermessensspielraum mehr verbleibt. Das ist das, was momentan diskutiert wird.
Geht es da jetzt nur ausschließlich um Stadionverbote oder um andere Maßnahmen auch? Ist es jetzt nur ein Ausschnitt dieses ganzen Katalogs, der da geplant ist, oder geht es momentan nur noch um dieses Stadionverbot?
Es geht, so wie ich das verstanden habe, nicht nur um das Stadionverbot, sondern es geht generell darum, die Stadionsicherheit zu erhöhen und zu gewährleisten. Aber das Stadionverbot ist ein wesentliches Vehikel, ja, das zu gewährleisten.
Und es war halt so unglücklich da bei dem Spiel Dresden gegen Hertha, dass da mal wieder aussah, als sei es im Stadion gefährlich. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Stadien in Deutschland sicher sind, ne? Also da passiert ja im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen minimal wenig. Mhm. Und insofern, natürlich, wenn man dann diese Bilder sieht, dann bekommt der Manfred zu Hause auf der Couch halt Angst. Aber ob das dann sozusagen drakonische Maßnahmen, Erhöhung der Stadionsicherheit rechtfertigt, sei mal dahingestellt. Also ich will nicht rechtfertigen, was da vor zwei Wochen passiert ist. Es ist unmöglich, wie sich da die zwei Gruppen aus den jeweiligen Vereinen verhalten haben. Aber gleichwohl, ich verstehe nicht, warum das nicht verhindert werden konnte dann vor Ort, wenn es so eskaliert. Und ich verstehe nicht, dass die Innenminister der Länder gleich wieder mit der großen Keule schwingen.
Naja, den reißt jetzt wohl gewissermaßen der Geduldsfaden, ne? Also, weil sie haben ja...
was ist denn passiert? Also, was ist denn passiert? Wir haben ja keine Zustände wie in Frankreich in den Stadien da vor zwei, drei Jahren mal. Wenn mal zwei Fangruppen da eskalieren, dann muss man das halt verhindern. Mhm. Aber es rechtfertigt nicht jetzt Polizeiaufgebote vor den Stadien, die dann in jeder Hinsicht unverhältnismäßig und angsteinflößend sind, ohne dass es irgendwie einen Anlass gibt. Mhm.
Ja, in der Tat ist es wohl so, dass die Zahl der Stadionverbote sich seit 2018 gar nicht mehr erhöht hat. Sondern konstant unter 1.000 bleibt. Und es gibt wohl immer auch mehr als eine Handvoll von Bundesliga-Clubs, die gar keine Stadionverbote verhängen. Dann könnte man zwar sagen, ja, okay, das ist dann möglicherweise ja der Grund, weshalb es zu Stadiongewalt kommt. Glaubt aber von uns wahrscheinlich keiner so richtig dran. Also am Ende ist das ja eine Sanktion. Und wir wissen als Juristen auch, dass Sanktionen nur bedingt geeignet sind, die Ursachen zu verhindern oder zu bekämpfen. Und gerade wenn Emotion im Spiel ist, insbesondere bei Vereinen, die sowieso wo die Fanschaften sowieso eine schwierige Beziehung miteinander haben, dann wird sich da wahrscheinlich auch kein Fan Gedanken machen darüber, was ihm für eine Sanktion droht, wenn er da über die Stadionabsperrung klettert.
Insofern also jetzt dieser Vorschlag, Stadionverbote verhängen zu müssen, habe ich dich richtig verstanden? Selbst beim geringsten Anfangsverdacht, ich meine, das ist natürlich dann schon auch unter der Brille der Verhältnismäßigkeit eine ziemlich drastische Maßnahme, oder? Wenn jetzt die Vereine quasi gezwungen werden, bei geringstem Anfangsverdacht, wenn man jetzt mal an in Dubio Pro Reo denkt, der natürlich hier nicht unmittelbar Ansatz findet im Privaten, aber quasi Leute auszuschließen, wo sich noch gar nicht bestätigt hat, ob die überhaupt zu einer gefährlichen Gruppe zählen. Mhm. Ist das eine Forderung jetzt zum Beispiel der Innenminister an diese Verbotsordnung oder woher kommt das?
Ja, also ursprünglich haben die Innenminister ursprünglich wollten die Innenminister eine sehr viel stärkere Handhabung dieses Stadionverbots. Und tatsächlich kommt aus dieser Ecke der Vorschlag, dass es so eine Muss-Regelung geben muss. Also bei Einleitung von Ermittlungsverfahren dann eben kein Ermessensspielraum mehr bleibt, dafür die Stadionverbote zu verhängen.
Also ob das Bestand hätte bei einem etwaigen gerichtlichen Check, das wage ich mal zu bezweifeln, vor Abschluss von Ermittlungsverfahren.
Ja, gut, ich meine, es gibt natürlich auch so ein Gerüst von Dingen, die der Verband ja umgesetzt hat im Hinblick auf die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung aus dem letzten Jahrzehnt. Es gibt natürlich Anhörungsverfahren, also es wird jetzt nicht einfach nur so vom Blatt heraus entschieden, Stadionverbote zu verhängen, sondern dabei wird es dann natürlich bleiben, dass ein gewisses Verfahren angewendet wird, auch angehört wird. Und natürlich kann es auch nicht sein, dass bei irgendeiner willkürlichen Anzeige von Landfriedensbruch dann gleich ein Stadionverbot verhängt wird, sondern da muss natürlich auch die Gelegenheit gegeben werden, den Sachverhalt einmal zu beleuchten. Also da machen sich die Innenminister vielleicht jetzt auch ein bisschen einfach. Auf der anderen Seite sind es eben auch Politiker. Und Politiker wollen irgendwann zu Ergebnissen kommen, idealerweise noch in der laufenden Legislaturperiode. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da einfach auch so ein bisschen künstlich Druck auf den Kessel gemacht wird.
Mündet es dann in einer Sollregelung, statt einer Mussregelung?
Naja, die Sollregelung ist es ja im Prinzip schon.
Ja, ne? Okay.
Ja, Ausblick, es ist wohl damit zu rechnen, dass jetzt noch im ersten Halbjahr da ein konkreter Vorschlag von Seiten DFB, DFL kommen wird. Man ist ja auch an dem Thema schon dran und da dürfen wir auf jeden Fall was erwarten.
Hm. Ja.
Vielen Dank.
Dann ist Holger dran. Holger hat sich inzwischen warm gemacht, aufgewärmt.
Ja.
Körperlich.
In jeder Hinsicht.
Ja.
Körperlich und hoffentlich auch geistig. Ich darf kurz den Unfall von Noah Lang im Stadion an der Anfield Road vorstellen. Wer die Szene gesehen hat, ist wahrscheinlich erstmal zunächst fürchterlich erschrocken, weil es wirklich schlimm aussah. Also der Spieler ist eben über die Grundlinie gerannt, hat sich dann an der Werbebande abgestützt und fiel dann schmerzverzerrt auf den Boden. Keiner wusste, was passiert ist. Hielt sich dann seinen Daumen. Plötzlich hat man Blut gesehen überall. Und dann kam auch sein Gegenspieler und hat auch gleich irgendwie total erschrocken geschaut.
Umgekippt.
Und ist umgefallen. und hat die Sanitäter herbeiholen wollen. Und was war passiert? Er ist irgendwie da ungünstig, unglücklich hängen geblieben und hat sich den halben Daumen abgetrennt. Er musste dann operiert werden. Es ist alles gut verlaufen, also keine bleibenden Schäden. Aber es sah so aus, als ob es sehr schmerzhaft gewesen sei. Und er konnte, glaube ich, eine Woche nicht spielen. Eine Woche später war er dann schon wieder für die Niederlande im Einsatz gegen Ecuador. Und insofern ging das Ganze recht glimpflich aus.
Ja, musste operiert werden, ne?
Er musste operiert werden, ja. Also, ja, schon. Aber du spielst ja nicht mit dem Daumen Fußball.
Naja, aber ist jetzt halt auch nichts,
Maradona.
Was irgendwie so abheilt, sondern schon. Maradona.
Ja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier die Frage, ob jemand haftet für diesen Unfall. Und mich hat es direkt an irgendwelche wir hatten mal einen Radunfall besprochen hier.
Ach, in der dritten Folge oder so, ne?
In der dritten Folge. Skiunfall hatten wir, glaube ich, noch nicht besprochen. Weiß ich nicht. Aber es wäre auch so ein Fall, Skiunfall, wo irgendwie der Skirennfahrer oder die Skirennfahrerin die Rennläuferin gegen ein Hindernis prallt und sich verletzt. Und was ist da immer die Frage? Wurde ein atypisches Risiko verwirklicht dabei? Dann, also war es sozusagen eine unnötig erhöhte Gefahr? Dann gibt es einen Schadensersatzanspruch, aber wenn es ein immanentes Risiko war, dann ist man da eben relativ schnell raus aus diesen Schadensersatzansprüchen. Hier in dem Fall hat jetzt Galatasaray, also der Arbeitgeber des Spielers, direkt sich geäußert, dass er da die UEFA in Anspruch nehmen möchte, auf Verdienstausfall und auf Ausfall des Spielers und dann die Übernahme des Gehalts für diese Zeit. Und da ist die Frage, geht das? Und wir Juristen müssen da erstmal gucken, wo ist es passiert, welches Recht ist anwendbar, wo kann geklagt werden. Und da frage ich euch mal, wie seht ihr das? Anfield Road, England, niederländischer Spieler, UEFA ist der Veranstalter.
Beide.
Ja, UEFA als Veranstalterin, aber die wird ja wiederum Verträge dann mit Liverpool haben bezüglich der Anmietung des Stadions quasi für so einen Abend, würde ich denken. Und ich nehme an, dass eher Liverpool für die Beschaffenheiten im Stadion, im Innenraum der Anfield Road verantwortlich ist, damit auch für die Beschaffenheit dieser Werbebanden.
Würde ich auch so sehen. Also die UEFA hat allgemeine Sicherheitsrichtlinien für Stadien erlassen und die teilnehmenden Vereine beziehungsweise die Stadiongesellschaft dann vor Ort muss sich um die Umsetzung dieser allgemeinen Sicherheitsbestimmungen kümmern und sind dann da auch erstmal verantwortlich. Also die UEFA könnte aus meiner Sicht nur haften, wenn ihren Organisationsverschulden vorzuwerfen ist, also wenn dann die Richtlinien eben nicht hinreichend waren und
Ich glaube übrigens, die UEFA mietet das Stadion nicht an.
Nee, genau.
Sondern die lassen sich allenfalls das Hausrecht einräumen für das konkrete Spiel. Da bin ich nicht mal so sicher, ob das so ist, weil das ist ja ein Heimspiel für Liverpool. Also könnte man ja auch sagen, da muss die UEFA jetzt gar nicht Herr des Stadions sein. Bei den Finals sind das dann wohl immer. Aber egal. Aber also Mieter wären die in dem Fall nicht. Und nur, genau. nur weil sie das Hausrecht haben, sehe ich sie noch nicht in der Pflicht, für die Stadionsicherheit zu sorgen.
Also ich glaube, die UEFA hat noch nicht mal das Hausrecht. Die muss, also die Sponsoren der UEFA müssen sozusagen im Stadion präsentiert werden, aber die Heimvereine sind nach wie vor Hausrechtsinhaber.
Na gut, kann auch sein.
Ja. Mhm. Und dann, welches Recht ist anwendbar?
Englisches.
Würde ich auch so sehen. Oder eben dann, wenn es ein Anspruch gegen die UEFA ist, möglicherweise auch dann eben wenn es eine Schiedsklausel gibt, dann, dass man dann vor Schiedsgericht kommt und dann eben eventuell andere Regelungen gelten. Hm. Aber das steht jetzt hier alles nicht fest, deswegen habe ich mal jetzt nach deutschem Recht geprüft, ein deliktischer Schadensersatzanspruch. Rechtsgutsverletzung liegt vor, es war eine Verletzung des Daumens, eines Körperteils und muss durch Handeln oder Unterlassen eben verletzt worden sein. Ist auch gegeben, ne? Also eventuell Unterlassen ausreichender Sicherungsmaßnahmen oder eben die fehlerhafte Konstruktion dieser Bande. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wurde eine Verkehrssicherungspflicht verletzt? Das ist immer dieser Fall in diesen Fällen, wenn es um eine Strecke geht, die ausreichend gesichert werden muss in der Regel. Und die Werbebande gehört ja auch zu der Infrastruktur. Und da könnte man daran denken, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Aber es muss halt nachgewiesen werden, ne? Und dazu gibt es auch bisher keine Erklärung. Also wenn man sich die Szene anschaut, ich habe es ein paar Mal angeschaut, um zu sehen, ob man da irgendwas sieht, ob die Bande irgendwie offen war oder besonders scharf, da sieht man nichts. Ne? Also warum das jetzt genau passiert ist, kann man nicht feststellen, aber sie muss ja scharf gewesen sein.
Ich habe gelesen, dass es einen Spalt gab, einen Spalt zwischen den Werbebanden.
Und da ist er hängen geblieben. Also ja, man konnte es nicht erkennen in dem Video.
Das wäre schon die Frage, ob es da irgendwie Vorgaben gibt oder hätte geben müssen von der UEFA, wie diese zur Beschaffenheit der Werbebannen und dass diese Umsetzung dann vielleicht auch zu kontrollieren. Ich meine, die UEFA hat ja im Nachgang angekündigt, dass sie die Werbebannen zukünftig kontrollieren wollen. Sie sehen sich da schon also in einer gewissen Verantwortung, sowohl in der Überwachung als auch in der Umsetzung.
Ja, sehr klar. Ich meine, ich würde jetzt ungern nochmal einen zweiten Fall darauf beschwert haben bei der UEFA, wo wieder die Frage steht, haften die dafür oder nicht?
Ja, absolut. Nur wie viele Fußballspiele gibt es in der Woche und wie oft ist es schon passiert? Also ich glaube, wenn da was grundsätzlich an Werbebanden nicht in Ordnung wäre, wäre es schon häufiger passiert. Insofern, und es ist ja immer auch die Frage, war es eine heimtückische Gefahr? Also konnte der Sportler, hätte er damit rechnen können oder nicht? Und wenn er nicht damit rechnen kann, hätte es trotzdem passieren können oder war es eben atypisch? Also Standardrisiken sind eben im Rahmen dieser sportlichen Betätigung eingepreist, ja?
Theoretisch kann man das ja auch noch weiterspinnen über die Werbebande hinaus, über jegliche Kameras, die da mittlerweile am Spielfeldrand sind oder Fotografen, die sich hinter den Toren positionieren, wenn da mal ein Spieler voll Karacho reinbrettert.
Und da würdest du was sagen?
Naja, ich sehe schon deine Argumentation mit dem atypischen Verlauf. Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, ob die Spieler sich im Rahmen ihrer Verträge und quasi der Unterwerfung unter die Verbandsregularien vielleicht auch irgendeine Art von Haftungsausschluss für zumindest leichte Fahrlässigkeit unterwerfen und ob es da irgendwie Regeln gibt für...
Na, da wird ja dann der gleiche Maßstab gelten, ne? Dass das atypische Risiko eben nicht ausgeschlossen werden kann natürlich. Ne?
Genau,
das und ist... Wie gesagt,
genau,
wenn das Thema Bande und Spalt... Dann wäre ich, beim
atypischen Risiko.
Ja. Mhm. Ja, ich auch. Also oder Bande und scharfe Kante. Also ich meine, dass da Leute mit der Kamera rumlaufen, ist ja das eine, aber die sind halt da und dass die Werbebanden da sind, das ist ja auch unbestritten. Darauf muss ich dann eben Spieler auch einstellen. Aber man muss wohl nicht damit rechnen, dass die nicht ordnungsgemäß zusammengesteckt sind, also ein Spalt da ist oder die Kanten messerscharf.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Die fallen ja häufig über die Bande.
Ja, voll. Also es erinnert mich ja immer an diese Hünen im Basketball, die da rüberfallen und sich ein bisschen...
Ja, oder Spieler, die irgendwie auf die Fankurve zurennen und dann so über die Bande rüberhüpfen.
Das war sich mit einer übrigens Hand am Wochenende im Olympiastadion auch. Ein Hertha-Spieler ist da geschubst worden, ist über die Bande gefallen, hat dann so getan, als sei er schwer verletzt und ist dann aufgestanden und hat weitergespielt, also ist nichts passiert. Aber da musste ich auch sofort an den Fall denken, wenn er bei diesem Sturz über die Bande sich verletzt hätte, weil die Bande so scharf war, dann hätte man eigentlich den gleichen Fall.
Es gab doch auch im Olympiastadion, war das nicht auch in dieser Saison, diesen Vorfall, wo ein Spieler, ein Gästespieler in diesen Graben gesprungen ist.
Ja, das war krass.
Im Weg zu den Gästefans.
Das war, glaube ich, letzte Saison.
Ja. Und dann da,
sogar vorletzte.
Also dem ist nichts passiert, aber das waren ja knapp 3 Meter oder sowas.
Hm. War das ein Magdeburger? Oder
ja, in Magdeburg, glaube ich auch. Irgendwie nach dem...
Ach, das war in Magdeburg.
Nach dem Tor ist er zu den Gästefans, wollte er springen.
Das Spiel habe ich sogar gesehen im Stadion.
Ja, im Zimmer.
Oder war das 4-4, ne?
Nee, ich glaube, das war ein Sieg von Magdeburg. 2-0.
Ja, dann habe ich es, glaube ich, sogar gesehen. Hm.
Okay, also Maßstab der deutschen Rechtsprechung ist der Sicherheitsgrad, den die Verkehrsauffassung im entsprechenden Bereich jeweils verlangt. Ja? Und das ist bei Sportveranstaltungen höher als im normalen Leben, aber eben die Grenze ist eben dann, wenn die Gefahr unnötig hoch wird, bauliche Gefahren.
Macht diese Banden einfach aus Plüsch. Oder klebt da diese Bänder da drauf, gelb, schwarz.
Ja. Das war es eigentlich, was man hier jetzt zu dem Fall sagen kann. Die UEFA hatte sich geäußert, dass sie das überprüfen will. Robert hat es schon gesagt. Und man wird jetzt schauen, ob Galatasaray tatsächlich da gegen die UEFA oder auch noch gegen die Stadionbetreibergesellschaft nochmal vorgehen wird. Auch da können wir nochmal berichten, wenn wir es hören.
Ja, ich finde schon, dass wir den Fall übers Jahr hinweg noch sehr ausführlich beobachten.
Ja, danke, Holger. Gut, was haben wir noch?
Nichts haben wir mehr. Es sei denn, du packst noch einen zweiten Kai aus der Kiste aus.
Nee, Kai ist...
Dann sind wir am Ende. Gutes Timing auch heute.
Wieso, wir haben doch noch den Regionalliga-Update.
Ach stimmt, ja richtig.
Mist,
das haben wir nicht mal angekündigt.
Ja, deswegen.
Hat mich aber auch keiner darauf aufmerksam gemacht. Also dann bitte, Holger.
Ja, du hast heute den Link aus dem Kicker geschickt.
Achso, das meinst du mit Update?
Ja, also wir wollten, wir machen es ein bisschen ausführlicher, aber das war jetzt tatsächlich tagesaktuell. Der Bayerische Fußballverband ist auf Öl gestoßen plötzlich in Fürth und hat ein Zwei-Phasen-Modell vorgestellt. Nachdem Ende März die Arbeitsgruppe eigentlich ihre Tätigkeit mit zwei Vorschlägen beendet hat, kamen jetzt die Bayern nochmal mit einem weiteren Vorschlag. Also man muss sich das vorstellen, die Arbeitsgruppe hat eigentlich auf Bundesebene getagt. Jetzt kommen die Bayern und bringen nochmal danach einen komplett neuen eigenen Vorschlag, Zwei-Phasen-Modell. Nach der Hinrunde soll die Liga geteilt werden. Die Aufsteiger spielen, die erste Hälfte der jeweiligen Ligen sollen den Aufstieg in die dritte Liga ausspielen und die anderen, die zweite Hälfte der Liga soll den Abstieg ausspielen. Wie das genau funktionieren soll, habe ich nicht verstanden und welche Vorteile es haben soll, habe ich auch nicht verstanden.
Ich habe es übrigens auch nicht verstanden, als ich es gelesen habe, aber ich habe auch nur den Kicker-Artikel gelesen.
Angeblich
geht es ja darum, dass man aus Sicht der Bayern zu sehr nach oben geschaut hat, also diese Aufstiegsregelung, wie man die irgendwie gut hinbekommt und nicht nach unten, wie man dann gleichzeitig auch die Abstiege löst. Aber was das jetzt, wofür da jetzt dieses Zwei-Schichten- oder Zwei-Phasen-Modell gut sein soll, habe ich nicht verstanden.
Aber ich finde es wirklich letztklassig, wirklich. Also es ging ja über ein halbes Jahr diese Treffen und man hat sich jetzt verständigt auf einen Kompromiss beziehungsweise hat sogar einen Alternativvorschlag gebracht, den viele auch nicht mochten, aber zumindest hat man mal eine Entscheidungsgrundlage und jetzt da aus dem Nichts irgendwas Neues zu holen, ist wirklich keine schöne Art. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Die zwei Vorschläge waren ja einmal das Kompassmodell, was die meisten der 74 Vereine bevorzugen, wonach eben es statt den 5 Regionalligen 4 geben soll und dann mit einem Kompass, also die Entfernung der jeweiligen Teams zueinander gemessen werden soll, dass man dann eine regional sinnvolle Aufteilung findet der beteiligten Mannschaften in dieser vierten Ligen.
Und zwar zu jeder Saison neu.
Und zu jeder Saison neu, das heißt, genau mit Hilfe von KI, dass die Ligen sich teilweise, also dass die Clubs, je nachdem, welche anderen Clubs noch beteiligt sind, mal in der Liga spielen könnten, theoretisch, und mal in einer anderen Liga. Was sehr charmant ist, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit und so weiter.
Was
und
natürlich nur, also betrifft für die Clubs, ne?
Genau. Also genau.
Also in Hessen.
Also für Kiel spielt es keine Rolle.
Nee, genau.
Ja. Und das andere, der andere Vorschlag war dieses Regionenmodell. Genau. Die 5 Regionalligen sollen auf 4
aufgeteilt werden. Die Nordostdeutsche soll quasi gesplittet werden und jeweils auf Nord und Bayern verteilt werden.
Genau, was insofern schade wäre, dass es dann viele Derbys nicht mehr gäbe, die es jetzt
gibt. Die Nordost-Regionalliga ja auch als die populärste mit den größten Zuschauerzahlen. Genau.
Danke, Albert, danke. Genau, das war das noch zu dem Thema.
Ja. Never-Ending-Story
und wirklich auch nicht unbedingt lösungsorientiert. Also ein Tod muss man halt sterben. Und klar, wenn man selbst betroffen ist.
Zumal der Bayerische Verband, glaube ich, vorher gerade für dieses Zerschlagungsmodell, also dieses Regionenmodell war und das jetzt quasi selber wieder aufgibt und noch sein drittes Modell wieder einwerfen will. Unglücklich.
Ja, aber spannende Themen und 26 geht gut los und wir sind motiviert. Nächste Woche unser Sportrechtstag am Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke euch.
Danke.
Bis bald. Bleibt dran. Tschüss.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ciao, ciao. Gern. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.